es ist 10 vor 12. Verflixt, die Predigt wollte ich doch fertig bekommen. Und die beiden Mails, die müssen auch noch raus. Ah, warum klingelt jetzt noch das Telefon? Immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Ah, die Sitzung für heute Abend. Die Tagesordnung, die wollte ich auch noch verschicken. Ah, verschicken, die habe ich noch gar nicht fertig geschrieben. Das muss jetzt noch raus. Wie spät ist es? 12.15 Uhr. Mann, ich wollte vor 10 Minuten zu Hause sein. Die warten auf mich. Da geht man schon mal um 7:15 ins Büro und wird trotzdem nicht fertig. Zu Hause erwarten mich 3 überdrehte Kinder und eine zu Recht genervte Ehefrau, die seit 20 Minuten auf ihren Mann wartet und hungrige Kinder vertrösten muss. Beim Essen fliegen direkt mal 3 volle Becher um, ein Teller geht zu Bruch und der Fakt, dass ich die Soße auf die Kartoffeln tue und nicht neben die Kartoffeln, löst bei Kind 2 einen Wutanfall aus. Der wohlverdiente, herbeigesehnte Mittagsschlaf muss leider ausfallen, weil Kind 3 beschließt, dass 15 Minuten vollkommen ausreichen und weinend schreiend aufwacht und dementsprechend natürlich hervorragend gelaunt ist. Der Nachmittag zieht sich so dahin, die Kinder streiten, hauen, schubsen, sind hier alle nicht ausgeschlafen. Und ich bin echt stolz auf mich. Kein Schreien. Na gut, fast kein Schreien. Keine unfairen Aktionen. Ich bin fast die Ruhe selbst. Und das, obwohl ein langer Tag hinter mir und auch noch vor mir liegt. Echt gut von mir. Klasse. So denke ich, bis meine Frau mit meinen Laufschuhen den Raum betritt, mich anlächelt, sie vor mich hinstellt, mich küsst und mich samt der Laufschuhe aus dem Raum schiebt. Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich für meine Umwelt gerade unausstehlich bin und dringend laufen muss. Denn das ist dann so ziemlich das Einzige, was da noch hilft. Danach komme ich deutlich ausgeglichener zurück. Und manchmal, wenn ich eben nicht merke, in was für einem Zustand ich mich gerade befinde, dann ist es zum Glück meine Frau, die mir da den Wink mit dem Zaunpfahl gibt, was jetzt gerade dran ist. Wir beschäftigen uns in der Predigtreihe gerade mit Möglichkeiten im Glauben zu wachsen, das Feuer für Jesus zu schüren, Leidenschaft für unseren Herrn weiter zu entfachen. Wir haben uns in den letzten Wochen angeguckt, warum Gemeinschaft dafür wichtig ist. Wir haben geguckt, warum es helfen kann, Menschen zu dienen. Und heute setze ich mal einen Akzent in eine ganz andere Richtung. Die letzten beiden Predigten, da ging es immer um andere Menschen. Heute geht es um die Bedeutung von Einsamkeit. In meinem Fall von gerade, der in erster Linie erstmal gar nichts mit dem Glauben zu tun hat, war es die Einsamkeit des Langstreckenläufers im Wald über Feld und Flur. Bei Jesus, da waren es die Berge. Im Predigtext für heute, der ist sehr kurz, da geht es genau darum. Es sind nur 2 Verse, ich lese euch Matthäus 14, die Verse 22 und 23 mal vor. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihn ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Heute hätten wir im Prinzip eine ganze Menge Texte aus den Evangelien nehmen können, weil dieser Fakt, dass Jesus handelt und sich danach zurückzieht, der kommt ganz schön oft vor, den gibt es immer wieder. Und diese Episode, die ich gerade vorgelesen habe, die wird 3 Mal in den Evangelien berichtet. In Matthäus 14, in Markus 6 und in Johannes 6. Und alle 3 Mal spielen diese 2 Episoden, in deren Mitte unsere Verse sich dann befinden, in genau dieser Reihenfolge ab. Man kann also davon ausgehen, dass sich diese Geschichten in genau dieser Reihenfolge auch wirklich zugetragen haben. Vor unseren Versen geschieht die Speisung der 5000. Die Jünger und die Menschenmenge haben also gerade ein großes, ein krasses Wunder erlebt. Ich vermute fast, das wird eindrücklicher für den Einzelnen gewesen sein als zum Beispiel eine Heilung. Denn die Heilung, die nehme ich, wenn ich nicht gerade der bin, der geheilt wird, eher so aus der Ferne wahr. Ja, das ist was ich von irgendwo sehe. Aber bei diesem Wunder, das kann ich anfassen. Ich sehe, dass die Jünger keine Säcke mit Essen hertransportieren, sondern echt wenig haben. Und dann kommen diese Körbe bei mir vorbei. Ich pack da rein und nehme mir mehr raus, als ich eigentlich vielleicht brauche. Und es geht immer noch weiter. Und am Ende ist mehr übrig, als am Anfang da war. Wie krass. Sie werden einfach nicht leer. Und dann kommen unsere Verse und danach geht's weiter, dass Jesus den Jüngern, die in einen Sturm geraten sind, auf dem Wasser entgegenkommt und diesen Sturm dann stillt. Wir haben hier also eine Geschichte mit einer enormen Öffentlichkeit. Jesus steht unter permanenter Beobachtung. Er ist quasi auf einem Präsentierteller. Und nach dieser Geschichte zieht er sich zurück in die Einsamkeit, hin zu seinem himmlischen Vater. Er betet. Und es gibt noch eine ganze Menge weiterer Wundergeschichten in den Evangelien, wo wir genau dieses Muster finden. Es scheint ein Prinzip für geistliche Gesundheit zu sein, das wir hier entdecken können. Und da es ja eigentlich immer gut ist, Jesus Sachen nachzumachen, sich von ihm was abzuschauen, sollten wir das auch hier tun. Wir brauchen Zeit der Stille mit Gott. Na, ich bin mir nicht sicher, ob diese Zeiten wirklich still sein müssen. Ich formuliere es mal anders. Wir brauchen exklusive Zeiten mit Gott, die wir ganz ihm zur Verfügung stellen, wo es nur darum geht, er und ich und niemand sonst. Zeiten, die wir für ihn reservieren. Letzte Woche bin ich in meine Predigt eingestiegen mit dem Gedanken, dass wenn ich irgendwo besser werden möchte, beide Pole zusammengehören, die Übung und die Ruhe. Und genau das ist es hier auch wieder. Wenn wir uns nur zu Gott zurückziehen, dann verspielen wir ganz viel von unserem Potenzial. Aber wenn wir nur den Trubel und die Gemeinschaft suchen, auch, dann wird's genauso schief. Beides gehört zusammen und ergänzt sich. Und mir ist es auch bewusst, dass es da durchaus unterschiedliche Typen gibt, ja, die unterschiedliche Herausforderungen haben, die Zeiten der Ruhe und der Stille besser oder schlechter aushalten. Da komme ich in Punkt 3 gleich nochmal dazu. Aber es gilt, wenn du im Glauben wachsen willst, dann brauchst du diese Bergzeit mit Gott. Und wie Berge aussehen können und wie man diese Zeit gestaltet, das möchte ich mir jetzt in den nächsten Schritten mit euch mal ansehen. Okay, wir sehen hier, wie Jesus das gelebt hat. Immer, wenn er eine turbulente Zeit hinter sich hat, hat er sich zum Gebet in die Stille zurückgezogen. Meistens auf einen Berg oder in die Wüste. Und auch hier wird es sich lohnen, dem Beispiel Jesu zu folgen, ihm nachzuahmen, es ihm gleich zu tun. Und es geht hier natürlich jetzt wieder um den Geist dieser Idee und nicht um den Buchstaben. Du kannst gern auf den Berg klettern, das funktioniert vielleicht, ja, wenn du einen findest, hier in der Gegend nicht absolut so hoch, aber es geht. Bei der Wüste wird es schon deutlich schwieriger hier in der Region, aber darum geht's ja nicht. Es geht darum, dieses Herausgenommensein aus dem Alltag. Es ist der Sinn, um den es geht, einen Ort der Stille zu suchen und sich von mal von aller Aktivität zurückzuziehen. Und dann ist ja die Frage, was ist dein Berg? Was ist dein Ort? Was ist deine Form, dich zurückzuziehen und die Begegnung mit Gott zu suchen? Christen unserer Frömmigkeitsprägung fällt da vielleicht direkt die berühmte stille Zeit ein. Flo hat es ja in seiner Anmoderation auch wunderbar vorgemacht. Bibel lesen, beten, klassisch morgens nach dem Aufstehen oder abends vorm zu Bett gehen. Und das ist ein gutes, sinnvolles Ritual. Viele Leute haben dann einen ganz speziellen Platz, einen Ort, ihre Lieblingsbibel dazu, vielleicht sogar die stille Zeit-Teetasse, die man nur nimmt, wenn man stille Zeit hat und mit Gott Tee trinkt. Und solche Rituale sind total gut und sinnvoll. Ich habe für meine stille Zeit auch so einen Ort. Das ist ein Eck in meinem Raum, den ich nur betrete sozusagen, wenn ich stille Zeit mache. Ansonsten nicht. Ich habe Möbelstücke, die ich nur benutze, wenn ich bete. Und mein Geist und mein Körper schnallen mittlerweile, ah, jetzt ist wieder Gebet, jetzt ist wieder Zeit mit Gott dran. Darauf habe ich mich ein Stück weit programmiert. Ich weiß allerdings, dass dieses Thema nicht wirklich unbelastet ist. Damit ist ganz viel Druck in unserer Frömmigkeitsprägung erzeugt worden. Es gibt ganz viele Geschichten des Scheiterns, weil diese Form vielleicht nicht zu dir passt, aber man muss das doch so machen, sonst bin ich ein schlechter Christ. Und sie ist ja auch bei weitem nicht die einzige Form. Das werden wir gleich noch sehen, aber sie ist durchaus eine mögliche Form, die funktionieren kann. Also, wie gestaltest du deine stille Zeit, deine Ruhe mit Gott im Alltag, wenn du keine Zeit hast, auf einen Berg zu klettern? Was sind deine Formen, deine Orte, deine Hilfsmittel? Man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Vielleicht sind diese Fragen mal ein guter Ansatz, um in euren Kleingruppen ins Gespräch darüber zu kommen. in den Hauskreisen, in den Zweierschaften, den KSS-Gruppen. Wie gestaltest du denn deine stille Zeit und was können wir voneinander lernen? Was können wir voneinander abschauen? Jetzt wäre es allerdings so, dass es eine unzulässige Verkürzung wäre, wenn wir die Frage, was ist dein Berg, auf stille Zeit verkürzen würden. Denn stille Zeit ist ja etwas, das regelmäßig, das unabhängig vom Alltag stattfinden sollte. Jesu Bergzeiten sind was anderes, was Weitergehendes. Ich vergleiche meine Gottesbeziehung gerne mit einer Ehe. Zum einen, weil das Gott auch immer wieder tut und zum anderen, weil sich da wirklich eine ganze Menge schöne Parallelen ziehen lassen. Die stille Zeit bei Gott ist das, was in der Ehe die Begegnung im Alltag ist. Die Zeit, die man vielleicht abends auf dem Sofa noch miteinander verbringt, vielleicht auch nur mal das kurze Wort zwischen Tür und Angel, die Absprachen beim Mittagessen, das ist die Basis, auf der man eine Ehe aufbauen kann. Aber manchmal, von Zeit zu Zeit, braucht man als Ehepaar auch eine längere Auszeit. Einen Kurzurlaub, ein Date zu zweit in einem schönen Restaurant, einen langen Spaziergang ohne Kinder und Telefongebimmel. Zeiträume, in denen man sich tiefer begegnen kann, tiefer sprechen kann, in denen man den Akku auch mal auflädt. Und das entspricht dann den Bergzeiten Jesu mit Gott. Und beides ist für eine Ehe nötig. Man kann und darf das nicht gegeneinander ausspielen, egal welches. Wenn eines dieser beiden Elemente fehlt, dann wird es schief werden in der Ehe. Und so ist es auch mit Gott. Ohne diese regelmäßigen Begegnungen im Alltag geht's einfach nicht. Dann wird uns eine ganz wichtige Basis unserer Gottesbeziehung wegbrechen. Und ohne die Bergzeiten wird uns auch ein entscheidender Teil fehlen. Das zeigt uns die Praxis, die Jesus hier vorlebt. So, aber wie gehen wir das jetzt an? Ich denke, man kann das in drei kurze Schritte fassen. Erstens, werde dir bewusst, dass du diese Berge, diese Bergzeit brauchst. Und ich hoffe, dass diese Predigt genau das in dir bewirkt, dass du dir bewusst wirst, dass diese Bergzeiten wichtig sind, wenn du im Glauben wachsen willst. Und dann kommt schon das Zweite. Man muss lernen, seinen Alltag zu lesen und Bergzeiten einzuplanen. Mit Alltag lesen meine ich, dass man lernen muss zu kapieren, wann die nächste Bergzeit dran ist. Bei Jesus war das ja auch ein Automatismus. Viel zu tun und dann kommt die nächste Auszeit. Das war immer dieser Wechsel bei ihm. Diesen Wechsel von Anspannung und Ruhe, den hat Jesus total perfekt vorgelebt. Und dieses Maß ist bei jedem anders. Bei einem ist der Tank schneller leer, andere kommen längere Zeit gut ohne aus. Wichtig ist, dass man sich selbst und seine Gottesbeziehung in diesem Bereich gut einschätzen kann. Wann es mal wieder an der Zeit ist, sich zurückzuziehen, auf den Berg zu gehen. Und dann tut man eben auch gut daran, nicht zu warten, bis man zufällig mal wieder an einem Berg vorbeikommt. Sieht, ach ja, wäre ja mal wieder nett. Sondern sich vorher zu überlegen, oh, jetzt, langsam wird es Zeit. Wo ist mein nächster Berg? Wo kann ich jetzt hingehen? Wie kann ich das in meinen Alltag integrieren, mir eine Auszeit gönnen, diese Zeit bewusst und aktiv planen und sich das am besten direkt in den Terminkalender schreiben. Und drittens sollte man wissen, was sein Berg ist. Und das ist ja wirklich sowas von individuell wie nur irgendwas. Das ist bei jedem Menschen anders. Eine Sache ist dabei aber jedem gemein. Berge sind Orte, die aus dem normalen Alltag herausgenommen sind. Ich habe gelernt, dass ich diese Bergzeiten nicht bei mir zu Hause auf dem Sofa und auch nicht bei mir im Büro haben kann. Da holt mich der Alltag und die Ablenkung viel zu schnell ein. Die sofort, da habe ich überhaupt keine Chance. Bei mir sind es zwei Orte, die mir helfen, aus diesem Alltag rauszukommen. Das eine ist die Natur, bei Spaziergängen, Wanderungen oder auch bei langsamen Läufen. Am besten im Wald und auf Wald und Wiese. Das klappt wirklich gut. Und der andere Ort, das ist der Sessel in einer bekannten Kaffeehauskette inmitten einer belebten Innenstadt. Klingt total abstrus, oder? Das soll ein Ort der Stille sein, wo 100 Leute um dich rum sind, dauernd die Tür auf und zu geht, alle sich gleichzeitig unterhalten. Das klingt so gar nicht nach Berg. Aber für mich klappt das mit der Gottesbegegnung an diesem Ort perfekt. Dieses geistliche Durchatmen, wenn es um mich herum schwirrt und summt, ich leckeren Kaffee habe und nichts tun muss, sondern einfach nur da sein kann, mich da mitziehen lasse in diesen Strom gedanklich, dann komme ich zur Ruhe und kann Gott begegnen. Das ist mein Berg. Also, werde dir bewusst, dass du Bergzeiten brauchst. Lerne deinen Alltag zu lesen und diese Zeiten einzuplanen. Und überleg dir und finde heraus, was ist dein Berg. Das lohnt sich. Okay, auf der Zielgeraden dieser Predigt möchte ich noch uns ein paar Herausforderungen mitgeben, die uns unser Text auch gibt. Mir ist klar, dass Menschen hier sehr unterschiedlich gestrickt sind, dass wir diese Herausforderungen auch ganz unterschiedlich leben und erleben. Aber versuch diese Fragen, die ich jetzt mal aufwerfen möchte, für dich zu klären. Für dich alleine oder wieder in einem Gruppengespräch, in deiner Kleingruppe. Erste Herausforderung. Halten wir Stille aus? In unserer Zeit halte ich das für eine entscheidende Frage in Bezug auf unsere Bergzeiten. Und ich bin, ganz ehrlich, ich bin es nicht mehr gewohnt, nichts zu tun. Und das verdanke ich wohl vor allem meinem Smartphone. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich als Kind, als Jugendlicher damit verbracht habe, auf den Bus zu warten. Ich habe auf dem Dorf gewohnt und wenn ich in die Stadt wollte, musste ich mit dem Bus fahren, hin und zurück. Und dann ist man halt mal 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten zu früh an der Bushaltestelle gewesen. Und ich habe nichts getan. Gar nichts. Ich habe einfach gewartet. Ich konnte mich nicht ablenken, denn es gab noch keine Smartphones. Mann, bin ich alt. Mittlerweile muss ich nie warten, ohne was zu tun zu haben. Facebook, Spiegel Online, mein Laufforum oder eine Runde Schafkopf auf dem Handy. Alles kein Problem, jederzeit verfügbar. Und es fällt mir zunehmend schwerer, Stille, Nichtstun auszuhalten. Und das hat Auswirkungen auf meine Bergzeiten. Denn hier will ich ja genau das tun, mich nicht ablenken lassen. Eben nichts außer mit Gott Zeit zu verbringen. Nicht jede Sekunde, die nicht gefüllt ist, irgendwie vollstopfen. Zwei Tipps dazu von mir, wenn es dir da geht wie mir und du dir schwer vorstellen kannst, Stille auszuhalten. Zum einen, üb es. Es ist da noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich habe mal angefangen, am Ende meiner Gebetszeit regelmäßig 3 Minuten Stille zu machen. Also ich sage Amen im Gebet, wo ich geplappert habe, und dann halte ich mal den Mund. Und versuche auch bewusst an nicht viel zu denken. Einfach nur Stille, hören auf Gott, meine Gedanken kreisen zu lassen. 3 Minuten können unfassbar lang sein. Aber mit der Zeit ist mir das immer leichter gefallen. Dann habe ich auf 4 Minuten erhöht, dann mal 5 Minuten, 6 Minuten und irgendwann war ich auch mal bei 20 Minuten Stille am Stück. War für mich sehr beachtlich und es hat gut funktioniert. Aber ich musste es üben. Das war ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geklappt hat. Und das Zweite ist, mir hat es geholfen, meine Bergzeiten in Bewegung einzubetten. Für mich der Schlüssel waren Wanderungen beziehungsweise Spaziergänge. Da hat man irgendwie so ein Grundrauschen. Man hat was zu tun, man bewegt sich, man sieht schöne Dinge, Körper und Geist sind frei und ich komme hervorragend in die Begegnung mit Gott hinein. Das hilft mir total, nicht zu verkrampfen. Dieses, wenn ich irgendwo still sitze, oh, jetzt muss ich aber, dann sind 3 Minuten, wie gesagt, echt lang. Aber wenn ich einen schönen Wanderweg vor mir habe und den laufe und probiere, da ganz locker zu werden, ist es viel leichter, viel unverkrampfter, mit Gott in Kontakt zu kommen. Dann kommt die nächste Herausforderung. Machst du dich auf die Suche nach deinem Berg? Wie ich schon gesagt habe, bei aller Unterschiedlichkeit der Menschen sind auch die Berge, ihre Berge unterschiedlich. Vielleicht denkst du dir, boah, coole Ideen gerade, mal sich beim Kaffeehaus hinzusetzen, klasse Sache, oder mal laufen zu gehen und dabei zu beten. Oder denkst du, vollkommen bekloppt. Alles würde ja nie funktionieren bei mir. Ja, das kann sein. So unterschiedlich sind wir Menschen. Das ist ganz egal. Werde kreativ. Hab den Mut, dich auf die Suche nach deinem Berg zu begeben. Probier Dinge aus. Komm mit anderen Christen darüber ins Gespräch. Mach dir Gedanken über deinen Typus und schau, wie du am besten Zeit mit Gott verbringen kannst. Wie du dir Auszeiten aus deinem Alltag nehmen kannst. Du musst deinen Berg finden, der zu dir passt. Dann erhöhst du die Chancen ungemein von dieser Tankstelle zu profitieren. Und eine Herausforderung habe ich noch. Mach dir deinen Typus bewusst und such die richtige Mischung. Ich würde mich grundsätzlich so als Typ Hans Dampf in allen Gassen beschreiben. Ich habe immer Ideen, ich habe viel Energie, ich habe oft Bock, was Neues auszuprobieren, Dinge zu optimieren, Dinge neu zu starten. Mit Ruhe abwarten, Füße stillhalten, tue ich mich tendenziell eher schwer. Und damit tue ich mich da naturgemäß auch mit solchen Bergzeiten eher schwer. Denn auch da, in der Stille, kommen mir so viele Ideen. Habe ich da, das könnte man noch anders und das könnte man noch besser und oh, das könnte man auch mal anfangen. Und dann werde ich hibbelig und dann möchte ich am liebsten zu meinem Schreibtisch rennen und alles schon mal aufschreiben. Am besten schon mal so ein kleines Konzept entwerfen. Und es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass Gott mir bildlich gesprochen auf die Schulter tippen musste und sagte, Chris, jetzt nicht. Das ist jetzt nicht dran. Hinsetzen, Klappe halten. Jetzt bin ich dran. Wir zwei. Und sonst nichts. Vielleicht bist du aber auch genau das Gegenteil. Bist in der Stille gerne, bist du gerne auf deinem kuscheligen Berg, da ist es gemütlich, da hast du dich eingerichtet. Bloß nicht darunter, bloß nicht in den Alltag, bloß nicht in die Aktivität kommen. Und dann muss dich Gott vielleicht manchmal von deinem Berg runtertreiben. Von deinem Berg dich in Bewegung bringen. Egal wie du tickst, die Mischung macht es. Wie es in Prediger 3 heißt, alles hat seine Zeit. Und so sieht die Herausforderung je nach Typ vielleicht unterschiedlich aus, aber sie bleibt gleich. Je nachdem, wie du tickst, muss es dir gelingen, Akzente zu setzen, Formen zu finden, Balance zu halten, um aus der Verbindung mit Gott in die Aktion zu kommen. Was ist dein Berg? Seit wir diese Reihe planen, und das ist schon ein paar Monate her, freue ich mich auf diese Predigt hier, weil ich das Thema cool finde und weil es ja so ist, dass ich zuallererst mir selbst predige und ich mir erhofft habe, dass ich durch diese Predigt selber Impulse, Motivation für mein Glaubensleben bekomme. Und was soll ich sagen? Es hat geklappt. Ich habe voll Bock auf Berge. Ich habe Bock auf Begegnung mit Gott. Ich habe Lust darauf, neu kreativ zu werden, meine Berge zu suchen und auszuprobieren. Und ich hoffe so sehr, dass es dir vielleicht heute ein bisschen ähnlich geht. Hol dir diesen Wachstumsschub für deinen Glauben. Was hindert dich daran? Amen.